Willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly, eurem News-Podcast rund ums Thema erneuerbare Energien. Ich bin Elena.
Und ich bin Julia.
Und wir blicken gemeinsam jede Woche auf die wichtigsten Entwicklungen in der Energiebranche. Basierend auf Julias gleichnamigen LinkedIn-Newsletter bringen wir euch die wichtigsten Neuigkeiten und tauchen in die Geschehnisse der Energiebranche ein.
Bei uns gibt es rechtliches Fachwissen und praktische Einblicke, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.
Hallo liebe Julia und willkommen zu einer neuen Folge von Energiewende Weekly. Die Aufregung der Bundestagswahl, die flacht zwar so langsam ab, aber deswegen ist es alles andere als ruhig geworden auf der politischen Bildfläche. Eine große Schlagzeile der letzten Woche war ja, Merz bricht im Zuge der Sondierungsgespräche mit der SPD direkt mal sein erstes Wahlversprechen. Und zwar geht es um die heiß diskutierte Schuldenbremse. Vor der Wahl hat er die noch heftig verteidigt und nun sollen 500 Milliarden Euro als Sondervermögen für Infrastruktur bereitgestellt werden. Das ist eine ordentliche Summe, aber genau genommen bricht er damit gar nicht sein Versprechen, oder?
Hallo Elena, ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Und in der Tat, das war ein bisschen überraschend. Wie du schon gesagt hast, war das ja schon so eins der großen Wahlkampfthemen, gerade auch in Kombination mit der Frage, was geben wir eigentlich für Energie und so weiter aus. Was man allerdings auch sagen muss, ist, die Schuldenbremse selbst soll eigentlich gar nicht geändert. So fair muss man sozusagen sein und das Merz auch zugestehen, dass er die Schuldenbremse selbst zumindest für diesen Infrastrukturetat nicht anfassen will. Deswegen heißt das Ganze ja auch Sondervermögen. Für alle, die es mal nachlesen wollen, die Schuldenbremse ist geregelt in Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz. Und die sagt erstmal ganz grundsätzlich ziemlich simpel, die Haushalte von Bund und Ländern sollen erstmal ohne neue Schulden auskommen. Allerdings gibt es natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel außergewöhnliche Notsituationen, Naturkatastrophen, sowas wie Corona. Und wer so die verschiedenen Krisen der letzten Regierung mitverfolgt hat, der erinnert sich vielleicht an das Bundesverfassungsgerichtsurteil von Ende 2023. Da ging es nämlich auch um den Haushalt und darum, wie man eigentlich da Mittel für Energie- und Klimaschutz und so weiter verwenden kann. Und da hatte es die vorherige Regierung ein bisschen anders versucht. Und die Mittel, die aus der Corona-Krise noch übrig waren, dann sozusagen ja in den Klima- und Transformationsfonds verschoben, weil man sich gedacht hat, naja, die sind ja übrig, die kann man jetzt für einen anderen guten Zweck verwenden sozusagen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, nee, so geht es nicht, das ist finanzverfassungsrechtlich nicht möglich. Jetzt also ein neuer Versuch mit einem Sondervermögen, aber weil sozusagen der eine Weg ja schon einmal nicht geklappt hatte, soll das Ganze jetzt ein bisschen anders gemacht werden und es soll ein neuer Artikel 143h ins Grundgesetz eingefügt werden, der dann eben direkt auf Grundgesetzebene regelt, dass für Infrastruktur eben so ein Sondervermögen bereitgestellt werden darf.
Ja, und es war ja auch bekanntlich die Union, die den Antrag damals gestellt hat, der schlussendlich zu dem Urteil führte. Deshalb scheinen Union und SPD aus der Vergangenheit quasi gelernt zu haben. Aber ob das Bundesverfassungsgericht das jetzt so durchgehen lässt, das werden wir wohl sehen. Der Gesetzesänderungsvorschlag, der legitimiert ja diese hohen Investitionen im Bereich Infrastruktur. Und es ist ja ein sehr breitläufiger Begriff. Uns interessiert ja vor allem die Infrastruktur im Energiebereich. Was genau zieht denn hier alles unter dem Begriff Infrastruktur, Julia?
Ja, als erstes denkt man da vielleicht mal so an Straßen und Brücken. Tatsächlich ist aber Infrastruktur alles Mögliche. Kurz gesagt, alles, was der Staat so bereitstellt, mittelbar oder unmittelbar, an Rahmenbedingungen, die eine Gesellschaft eben so braucht. Das können Straßen und Schienen sein, das kann Energieinfrastruktur sein. Darunter zählt aber auch sowas wie Krankenhäuser, Bildung und Forschung, Wissenschaft, Digitalisierung, Zivil- und Bevölkerungsschutz, also alles, was man sich vorstellen kann. Inzwischen wurde so ein bisschen geleakt, dass wohl doch ein größerer Teil den klassischen Bereichen zugutekommen soll, an die man denkt. Also doch ein ganzer Batzen für den Klimaschutz und für Verkehr und ÖPNV, aber schon dann auch noch eine ganze Menge für Bildung und für Wohnen, also ein relativ bunter Strauß, muss man sagen.
Ja, in der Tat, du hast gesagt, das ist echt richtig viel, was da drunter fällt. Glaubst du denn, das hat rechtlich gesehen Chancen durchzukommen?
Das ist die große Frage. Also wenn die Änderung so beschlossen wird, dann ist sie ja erstmal in der Welt. Aber es besteht natürlich die Möglichkeit oder Gefahr, dass es wieder wie beim letzten Mal einen Antrag zum Bundesverfassungsgericht gibt. Den wird natürlich jetzt diesmal die CDU nicht selber stellen. Aber die AfD beispielsweise könnte sich ja schon überlegen, ob sie eben diesmal so einen Antrag stellt und das nochmal zum Bundesverfassungsgericht bringt. Man versucht, wie gesagt, dieses Mal ein bisschen anders zu machen und eben einen weiteren Artikel reinzuschreiben ins Grundgesetz, der das besser absichern soll. Aber es gibt natürlich schon auch so finanzverfassungsrechtliche Grundsätze, sodass man jetzt auch nicht einfach irgendwas im Grundgesetz beliebig ändern kann. Also das ist eine spannende Frage, ob das am Ende wirklich hält.
Ja, und zuallererst müsste es die Grundgesetzänderung ja überhaupt durch den Bundestag schaffen, weil Union und SPD haben weder in der aktuellen noch in der neuen Regierung eine Zweidrittelmehrheit. Und die besseren Chancen werden sich mit den Stimmen des alten Bundestags erhofft, also durch die Unterstützung der Grünen. Aber so wirklich gefragt wurden die anscheinend nicht, denn zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, wir haben gerade Montag, den 10.3., da heißt es von Seiten der Grünen, dass sie dem Finanzpaket nicht zustimmen wollen. Was ist denn hier deine Einschätzung, Julia? Meinst du, es gibt eine Chance, dass es das Paket noch vor Bildung des neuen Bundestags durchschafft?
Stand heute ehrlich gesagt schwierig. Die Grünen waren da schon relativ klar in ihrer Aussage und auch in der Begründung dazu. Es geht natürlich zum einen mal so ein bisschen um die Konstellation. CDU und SPD haben sich, oder Union und SPD haben sich geeinigt auf dieses Sondervermögen, aber eben ohne, dass sie jemand hatten, der mitstimmt. Und jetzt ist ja so ein bisschen die Botschaft, naja gut, aber man muss mitstimmen, weil sonst droht ja eben die Gefahr der AfD, dass sie da blockiert. Das ist natürlich auch so ein bisschen Pistole auf die Brust setzen. Das fanden die Grünen offenbar nicht ganz so gut. Und der inhaltliche Kritikpunkt ist, dass da eben viele Punkte drinstehen, die den Grünen nicht ganz so gut gefallen. Es soll zum Beispiel auch die Pendlerpauschale erhöht werden. Dafür ist unklar, was mit dem Deutschlandticket passiert. Und das ist natürlich so eine politische Richtung, die einfach nicht dem entspricht, was die Grünen sich da wünschen würden. Sie haben heute auch gesagt, dass sie grundsätzlich schon bereit sind, über das Thema zu sprechen. Allerdings, wie ja auch im Wahlkampf immer angesprochen, eigentlich eher über eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse und nicht über den Weg, wie es jetzt vorgesehen ist. Ob das jetzt so schnell noch klappt, da eine Einigung zu finden, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung.
Das Sondervermögen ist ja nicht das einzige Ergebnis der Sondierungsgespräche der letzten Wochen. Uns interessiert, was sich Schwarz-Rot zum Thema Energie und Klima vorgenommen hat. Ich kann wohl schon mal vorwegnehmen, es sieht nicht so gut aus, oder Julia?
In der Tat ist es zumindest nicht, ist das Thema zumindest nicht so prominent in diesem Sondierungspapier, wie man es sich wünschen würde. Das Papier ist so 11 Seiten lang, glaube ich, was jetzt die Runde gemacht hat, wo eben so ein bisschen die Eckpunkte drinstehen, auf die man sich geeinigt hat. Und irgendwie würde man ja erwarten, oder habe ich zumindest erwartet, dass es einen eigenen Abschnitt gibt, der halt Energie und Klima heißt. Den gibt es nicht, sondern alles, was Energie und Klima betrifft, steht im Abschnitt Wirtschaft. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie gut man das findet. Ich sage ja auch immer, man darf Wirtschaft und Klimaschutz zusammendenken und darf nicht irgendwie nur das eine oder das andere. Müsste man mal abwarten, was sich daraus ergibt. Die Gefahr droht natürlich so ein bisschen, dass man jetzt, wie es auch im Wahlkampf teilweise kommuniziert wurde, sagt, man kümmert sich erstmal um die Wirtschaft und dann um den Klimaschutz. Und das halte ich für gefährlich. Was dann drinsteht, sind tatsächlich auch eher wirtschaftsbezogene Themen. Also es sind so die Energiethemen, die sich unmittelbar auf die Wirtschaft auswirken würden. Zum Beispiel direkt an erster Stelle der Industriestrompreis, um den geht sehr viel, dass Deutschland eben im weltweiten Vergleich doch schon sehr, sehr hohe Strompreise hat. Der soll jetzt um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde kurzfristig gesenkt werden. Die Netzentgelte sollen gesenkt und auch grundsätzlich gedeckelt werden. Der Netzausbau soll beschleunigt werden. Gut, das ist jetzt nicht so eine wahnsinnig neue Forderung. Das steht jetzt auch nicht so richtig drin, wie. Dann will man das Energieangebot erhöhen grundsätzlich, was natürlich auch wahrscheinlich mit der Hoffnung, die Energie dann günstiger zu machen, und zwar auch über Gaskraftwerke. Das heißt, man will da schon ein bisschen stärker auch auf fossile Energieträger setzen. Wasserstofffähigkeit steht zumindest in diesem Sondierungspapier jetzt nicht mehr drin. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das so ein großes Streitthema oder Wahlkampfthema war. Wie stark setzt man bei den neuen Gaskraftwerken auf Wasserstoff? Und es stehen natürlich schon auch Themen drin, wie Solar und Wind soll weiter ausgebaut werden und so weiter. Man bekennt sich zu den internationalen Klimazielen, aber das ist halt alles schon recht knapp, recht grundsätzlich formuliert und ohne, dass man da jetzt das besonders in den Vordergrund stellen würde oder besonders ambitionierte Forderungen da irgendwie reingeschrieben hätte.
Ja, aus einer energiepolitischen Sicht ist das wirklich sehr ernüchternd. Wir hatten das Thema CCS ja in den letzten Wochen schon einige Male. Es ist ein sehr umstrittenes Thema, CO2 einfach weiterhin auszustoßen und es dann einfach unterirdisch zu lagern. Und deshalb war bisher der deutsche Kurs auch eher zurückhaltend, was das angeht. Aber mit der Union an der Spitze scheint es wohl zum ersten Mal eine echte Chance in Deutschland zu haben. Und auch der Fokus auf den Ausbau der Gaskraftwerke, so speziell ohne den Hinweis auf die Wasserstofffähigkeit dieser Gaskraftwerke, der geht nicht gerade in die Richtung, die wir uns erhofft haben. Siehst du denn trotzdem irgendwo Hoffnung für die Energiewende unter Schwarz-Rot?
Ja, natürlich. Also es steht jetzt in dem Papier ja nun auch nicht drin, dass die Energiewende irgendwie komplett abgesagt wird. Der Fokus ist nicht da, nicht ganz da, wo ich ihn mir wünschen würde, insbesondere nicht so spezifisch, wie ich ihn mir wünschen würde. Aber es stehen zum Beispiel auch viele Themen drin, wo man sagen muss, die sind vielleicht bisher tatsächlich ein bisschen vernachlässigt worden. Zum Beispiel Speicherausbau wird in diesem Sondierungspapier jetzt explizit erwähnt, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist bei einem Papier, was nur 11 Seiten lang ist. Also da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass gerade die technisch komplexeren Dinge wie diese Themen vielleicht noch ein bisschen mehr in den Vordergrund kommen. Und du hattest es ja gerade schon erwähnt, Thema CCS ist natürlich so ein bisschen vielleicht eine Downside aus Umweltschutzperspektive, auf der anderen Seite natürlich was, was vielleicht schon auch das Potenzial hat, die Energiewende schnell zu beschleunigen, denn da gab es ja in der letzten Regierung selbst dann auch mit den Grünen schon so die Erkenntnis, dass es ohne CCS, also CO2-Speicherung, wahrscheinlich nicht klappen wird. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Lösung ist, die man sich so im Idealfall wünschen würde, kann sie halt relativ viel bewirken. Und auch Wasserstoff steht an mehreren Stellen relativ prominent im Papier. Ein bisschen lustig, ehrlicherweise steht jetzt auch ausdrücklich drin, dass das Wasserstoffnetz nach Süden und Osten ausgeweitet werden soll. Da hatte insbesondere Markus Söder sich ja so ein bisschen beschwert, dass da Bayern vernachlässigt wurde. Das soll jetzt wahrscheinlich nachgeholt werden. Ob es dann wirklich so kommt, sehen wir dann. Ja, aber gerade so diese Technologien, Speicher, CCS, Wasserstoff, die werden jetzt, glaube ich, mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt als vorher. Und das ist vielleicht auch gar nicht nur schlecht.
Und last but not least haben wir auch noch eine positive Nachricht. Und zwar hat es die UN-Biodiversitätskonferenz doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss geschafft. Nach langen Ringen gibt es nun einige wichtige Vereinbarungen. Ganz kurz zur Erinnerung, dies nicht zu verwechseln mit der UN-Weltklimakonferenz. Die hat ja im November in Aserbaidschan stattgefunden. Und die UN-Biodiversitätskonferenz, die war zwar auch gerade erst im letzten Herbst in Kolumbien, aber da sie damals ohne Ergebnis scheiterte, wurde sie nun in Rom nachgeholt und hat Ende Februar endlich eine Einigung erreicht.
Genau, ein ganz schwieriges Thema, offenbar noch schwieriger sich zu einigen als bei der Weltklimakonferenz, was ja auch immer schon eine Herausforderung ist. Man hat sich jetzt aber geeinigt, vor allem einerseits auf ein Schutzziel, also was den materiellen Schutz von Gebieten angeht. 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen sollen unter Schutz gestellt werden. Das ist sehr viel. Mal sehen, ob das dann tatsächlich auch so klappt, aber dass man sich darauf einigen konnte, ist schon mal ein guter Schritt. Und man hat sich auch auf Finanzierung geeinigt. 200 Milliarden Dollar pro Jahr sollen jetzt erstmal bis 2030 dann in den Artenschutz investiert werden. Und ähnlich wie beim Klima soll es auch da Ausgleichs- oder Unterstützungszahlungen, wie auch immer, von den Industrieländern an die Staaten des globalen Südens geben in Höhe von 20 Milliarden Dollar pro Jahr.
Das klingt ja auf jeden Fall nach einem großen Fortschritt, aber man muss dazu sagen, die US haben wieder nicht teilgenommen. Und das ist mal wieder erwartend, nicht nur wegen Trump.
Ja, überraschenderweise, man würde jetzt ja denken, oh gut, klar, dass die da nicht mitmachen, aber tatsächlich sind die USA nie dem UN-Übereinkommen zur biologischen Vielfalt beigetreten. Das gibt es schon seit 1992 und wir waren da nie drin. Ja, das ist natürlich relativ tragisch, weil die USA natürlich genauso wie beim Klima da einfach einen maßgeblichen Einfluss und auch eine maßgebliche Finanzierungsrolle normalerweise einnehmen würden, jetzt mal ungeachtet Trump. Und was man wirklich nochmal sagen muss, Artensterben ist mindestens genauso gefährlich wie der Klimawandel. Das belegen auch alle Studien, die es dazu gibt. Das darf man also nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Side-Business, was auch noch ganz nett ist, sondern absolut berechtigt, dass es dafür auch eigene UN-Konferenzen, eigene Konventionen und Bemühungen gibt. Also die Einigung war ein sehr wichtiger Schritt. Genau wie beim Klima wird man jetzt sehen müssen, wie viel das wirklich wert ist, worauf man sich da geeinigt hat.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge für diese Woche. Egal ob bei uns in Deutschland oder auf der internationalen Bühne, es bleibt spannend und wir sorgen natürlich dafür, dass ihr weiterhin energiepolitisch up-to-date bleibt. Danke dir, liebe Julia, wie immer für deine schlauen Eindrücke und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, liebe Elena. Ich bin sehr gespannt, was wir dann nächste Woche berichten können. Bleibt dran und wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden.
Thank you.